Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Wir müssen heute Abschied nehmen. Einer der prägendsten deutschen Denker, Autoren, Filmemacher und Interviewer ist mit 94 Jahren gestorben, Alexander Kluge. Er hat wie kein anderer mit seiner leisen, fragenden Stimme über das Leben, die Geschichte und die Gefühle gesprochen, die uns alle verbinden. Hier hören wir ihn noch einmal.
Wir müssen der subjektiven Seite die Härte, den Beton in uns, ja, ernst nehmen. Es gibt Gefühle, die sich überhaupt nie ändern. Und jeder, der gegen die arbeitet oder sie leugnet oder nicht nutzt, macht einen groben Fehler. Ja, wir müssen den Ernsthaftigkeit und die Macht dieser subjektiven Seite studieren und durch Vergleich, durch Navigation, ja, damit umzugehen lernen. Nicht sie zu beherrschen. Gefühle sind nichts, was man beherrschen kann, ja, sondern was selber lebt und stärker ist als jede Börse.
Eine intellektuelle Institution. Alexander Kluge ist gestorben. Wir sprechen heute in Fazit mit einem seiner Weggefährten, dem Künstler und Fotografen Thomas Demand. Außerdem fragen wir, was eine neue UNO-Resolution bewirken kann, die den transatlantischen Sklavenhandel als schwerstes Verbrechen gegen die Menschheit definiert. Wir besuchen ein Automatenbuffet am Deutschen Theater Berlin und ordnen ein, warum die Salzburger Festspiele ihren Intendanten verloren haben. Ins Museum gehen wir auch, in die Hamburger Kunsthalle. Das alles heute bei Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute hat der Surkamp Verlag mitgeteilt, dass Alexander Kluge gestern im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Er war einer der einflussreichsten Intellektuellen der BRD und des wiedervereinigten Deutschlands. Er gehörte zur Gruppe 47, schrieb zahllose Bücher, mitbegründete in den 60er Jahren den neuen deutschen Film und hat in seinen Interviews nicht nur das Privatfernsehen subversiv unterwandert, sondern wirklich alles zum Thema gemacht, was Gesellschaft, Erinnerung, Politik, Philosophisches und Privates miteinander verknüpft und aus einem ungeheuren Wissensschatz geschöpft. Moritz Hohlfelder schaut für uns auf Alexander Kluges Leben und auf sein Werk zurück.
Alle Zuhörer würden davonlaufen, fing einer an, gründlich sein Leben zu erzählen.
Diesem umtriebigen, ungemein kreativen Mann kann man mit einer einzigen Würdigung nicht gerecht werden. Es bräuchte 7 Nachrufe für Alexander Kluge, die seinen 7 Hauptbeschäftigungen gerecht würden. Als promovierter Rechtsanwalt, Filmemacher, Schriftsteller, Publizist, Fernsehproduzent, Philosoph und unermüdlicher Netzwerker zwischen allen Welten und Medien, alten und neuen, weit entfernten und den ganz nahen. In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod, heißt der Film, den Alexander Kluge 1974 gemeinsam mit Edgar Reitz ins Kino brachte und dessen Titel das Sein und Schaffen Kluges auf den Punkt bringt. Erzählt wird von einer Beischlafdiebin, einer DDR-Spionin, vom Karneval in Frankfurt und der dortigen Hausbesetzerszene. Die Beischlafdiebin schläft mit Männern, bestiehlt sie anschließend und begründet das so: Das, was die Männer versprechen, erweist sich nachträglich immer als zu wenig. Für dieses Defizit nehme ich ihre Brieftaschen an mich. Typisch Kluge.
Dass ein Lebenslauf ein Text ist, daran habe ich keinen Zweifel. Es ist aber kein Text, der bereit liegt, in Worten festgehalten werden kann. Man müsste ihn umständlich rekonstruieren. Und dann wäre er zu lang für einen Kommentar.
Alexander Kluge war ein Multitalent. Multitalent, ein Wort, das zutrifft und auch wieder nicht, denn der 1932 in Halberstadt in Sachsen-Anhalt geborene Sohn einer Arztfamilie schrieb nicht nur Bücher und machte Filme, er durchdrang das Leben und die Welt auf seine unnachahmliche Art und Weise, die Vergangenheit und die Zukunft. Er konnte etwa aus dem Stand über den deutschen Dichter Friedrich von Logau sprechen, von dem sonst noch kaum jemand gehört hatte. Einem Mann, der im 17. Jahrhundert in ein barockes Universum der Unordnung hineingeboren worden war, ein Bruder im Geiste, der, wie Kluge selbst, eben nicht als Multitalent, sondern als Moralist und Kritiker über gesellschaftliche Spannungen und widersprüchliche Interessen nachdachte, und er wusste, im Lachen liegt die Freiheit, nach der wir uns sehnen. Und, so muss man ergänzen, in der Toleranz, im Versuch, etwas zu verstehen.
Jeder Irrtum hat einen Grund.
Bereits in jungen Jahren gewann Alexander Kluge wichtige Preise. 1966 den Bayerischen Kunstförderpreis in der Sparte Literatur und 2 Jahre später den Goldenen Löwen der Filmfestspiele von Venedig für Die Artisten in der Zirkuskuppel, Ratlos. Lang ist die Liste der Auszeichnungen, vom Kleist über den Lessing bis zum Georg-Büchner-Preis, und 2024 folgte dann noch die Aufnahme in den Orden Pour le Mérite. Schaffensfroh und immer beschwingt assoziativ durchpflügte Kluge die deutsche und die europäische Kulturlandschaft, machte irgendwann keine Filme mehr, sondern stieg 1987 mit der Gründung der Produktionsgesellschaft DCTP ins deutsche Privatfernsehen ein. Kluge machte dort das, was sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk kaum mehr traute: wildes, revolutionäres, unangepasstes, anarchisches Programm.
Wie repariert sich ein Roboter selbst?
Robots repair himself with the power of myself.
Spät nachts auf RTL und Sat.1 liefen diese Sendungen, denn laut Mediengesetz mussten im weiten Ozean der seichten Unterhaltung auch ein paar Kulturinseln schwimmen. Und Alexander Kluge hatte sie hellsichtig und energisch besetzt, als ein leidenschaftlich intellektueller Robinson Crusoe mit auch einem feinen Sinn für Blödelei. Vom Postdadaisten Helge Schneider bis zum Lyriker Durst Grünbein waren alle dabei, die etwas oder auch nichts zu sagen hatten. Und auch dort agierte Kluge nach dem Motto: In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod.
Moritz Hohlfelder über Alexander Kluges Leben und sein so ungeheuer vielfältiges Werk. Tatsächlich hat er sich in allen Künsten mit großer Offenheit bewegt. So hat er auch immer wieder mit dem bildenden Künstler Thomas Demann zusammengearbeitet, an Ausstellungen zum Beispiel bei der Biennale in Venedig. Ein langjähriger, enger Weggefährte, der jetzt bei uns zu Gast ist. Guten Abend, Herr Demann, und ganz herzlichen Dank, dass Sie mit uns über Alexander Kluge sprechen.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Herr Demann, wie haben Sie Alexander Kluge denn eigentlich kennengelernt und wie ist es dann zur Zusammenarbeit gekommen?
Ich hatte eine Ausstellung in der Serpent Gallery in London 2006 oder sowas in der Art und wollte da ein Interview, zum ersten Mal ein Interview von mir veröffentlichen. Und nachdem ich mir nicht sicher war, ob ich so wahnsinnig viel zu sagen habe, dachte ich mir, ich frage jemanden, der als Interviewer interessanter ist als der Interviewte, und hatte an ihn gedacht, eben weil er diese sagenhaften Fernsehsendungen ins Leben gerufen hatte mit diesen Interviewformen von zum Teil fiktiven Personen und zum Teil existierenden Experten. Und das gelang mir auch gleich, ihn dafür zu gewinnen. Es war sehr interessant, weil er mir erstmal sein eigenes Hemd anzog, mir meine Brille auszog, weil das alles auf der Kamera nicht gut aussah. Und ich mir dann langsam dämmerte, dass das Interview gar nicht für meinen Katalog dient, sondern für seine Fernsehsendung. Und ich dann da so mehr oder weniger unvorbereitet in diese Interviewsituation reingerasselt bin. Und es war sehr intensiv, er war sehr gut vorbereitet, zu meiner großen Bestürzung, kann man fast sagen. Und dauerte dann 3-4 Stunden, hat, glaube ich, sogar 2 Sendungen draus gemacht. Und seitdem waren wir immer in Kontakt. Ich hatte ihn dann immer wieder mal eingeladen zu Projekten gemeinsam und auch begleitet für seine Projekte im Kunstbereich, weil er ja eigentlich nicht aus den bildenden Künsten kam, aber dann eine ganz gute Plattform für seine Ideen erkannt hatte.
Und wie Sie ja auch schon gesagt haben, zu diesem Zeitpunkt war Alexander Kluge eine Institution als Denker, als öffentliche Person, aber eben auch im Bereich der Literatur und im Film. Wenn wir versuchen wollen, überhaupt zu streifen, was dieses gigantische Werk alles umfasst, schauen wir doch mal vielleicht auf das Kino mit Ihrem Blick auch als Fotograf. Wie haben Sie das Filmschaffen von Alexander Kluge wahrgenommen, mit dem er den neuen deutschen Film ja mit angestoßen hat? Man denkt sofort an diese melancholischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen in Die Artisten in der Zirkuskuppel, Ratlos. Wie war der visuelle Blick des Künstlers Alexander Kluge? Haben Sie mit ihm viel über diesen visuellen Blick gesprochen?
Ja, er hat auch immer die Unterschiede zwischen der bildenden Kunst oder, sagen wir mal, in dem Fall meiner Kunst und seiner Kunst sehr deutlich benennen können. Er hat gesagt, er kann das Einzelbild kann er nicht fassen, er muss es begleiten, er macht Tiefenbohrungen, er probiert. Er hatte ein großes Archiv von Filmausschnitten, mit denen er immer wieder neue Filme zusammengestellt hatte. Er hatte zum Beispiel ein sehr extensives Regenarchiv. Das stammte immer, hat er gesagt, wenn sein Kamerateam nicht weitermachen konnte, hat er gesagt, film doch mal den Regen da draußen. Und über die Jahre hatte sich einfach ein Regenarchiv ergeben auf die Weise, was wir auch genutzt hatten für eine Ausstellung in Venedig. Und solche Sachen waren ihm sehr wichtig. Er hat auch für mich einige Filme für meine Ausstellung in der Nationalgalerie gemacht, die sich damit auseinandersetzen, wie wie eine Begebenheit zu einer Nachricht wird, ein sozialer Zusammenhang zu einer Metapher gewinnt. Das war auch sehr beeindruckend zu sehen. Und dabei hat er zum Beispiel einfach nur gefilmt, wie Helmut Schmidt in den Kanzlerbungalow geht und da empfangen wird von Willy Brandt und den Journalisten. Und er sagte einen ganz einfachen Satz: Die Politiker behüten unser Leben oder sowas in der Art, in dem Timbre und in der, auch in der, sagen wir mal, Kompetenz, die er da ausstrahlte mit seiner Stimme. Und dadurch verwandelte sich dieses ganze Szenario in ein Sinnbild, was wirklich fabelhaft war. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass wir zur Recherche für die Ausstellung in Venedig, die ich mit Anna Fiebrock und Udo Kittelmann mit ihm gemacht hatte, dass er als junger Mann, als er den, glaube ich, Silbernen Löwen gewonnen hatte, sprang er als junger Mann auf die Bühne. Keiner kannte ihn. Der kam aus dem Nirgendwoher und sprang total energetisch auf die Bühne, um die Trophäen in Empfang zu nehmen. Und der Film, den er gemacht hatte aus Budgetgründen mit seiner Schwester damals, war so erfrischend improvisiert und ungenau in seiner narrativen Anlage, dass er wirklich von 0 auf 100 eingestiegen ist in den Film. Bekanntermaßen war es wohl so, das hat er mir mal erzählt, dass er, glaube ich, als Rechtsberater in Frankfurt an der Uni bei Adorno arbeitete und in die Kunst wollte. Und dann hat er mit dem guten Chef gesprochen und der hatte gesagt, er hat einen Freund, er sollte vielleicht doch in den Film gehen, besser als in die Kunst. Und er hat einen Freund und er würde ihn mal vermitteln. Und das war dann Fritz Lang. Und er war dann Regieassistent bei Tiger von Eschnapur, dem letzten Farbfilm von Fritz Lang. Er hatte schon auch einen Weg, den direkten Weg zu finden sofort.
Aber eben ja auch dieses faszinierende, allumfassende Interesse an so vielen Dingen, auch an der deutschen Geschichte, das verbindet Sie ja auch beide künstlerisch. Und Sie haben ja schon diese berühmten DCTP-Sendungen auf RTL und Sat.1 erwähnt. Das ist ja auch ein Stück Fernsehgeschichte, diese ganz konzentrierten Gespräche, zum Teil mit sehr humoristischen Rollenspielen. Mit Christoph Schlingensief, Helge Schneider, Niklas Luhmann waren da zu Gast. Sie eben auch, wie Sie gesagt haben. Die Schauspielerin Hannelore Hoge hat mal gesagt, sie habe Alexander Kluge immer nur schreibend erlebt. Hat er tatsächlich immer und überall seine Gedanken, seine Beobachtungen festgehalten, um überhaupt dieses ungeheure, allumfassende Interesse an allem in eine Form bringen zu können?
Naja, also wir sind die letzten 20 Jahre, und er ist sehr viel länger, in Winterurlaub in der Schweiz gefahren. Und da saß er immer in einer Ecke an einem runden Tisch und hat von morgens bis abends geschrieben. Er hat Aufzeichnungen redigiert, er hat neu geschrieben mit einer sehr guten Handschrift, mit einem harten Bleistift und einem Notizbuch. Das kann ich schon bestätigen, dass er immer geschrieben hat, aber er hat auch gerne, ehrlich gesagt, sich ausgetauscht. Wir haben da stundenlang gesessen und gesprochen miteinander, aber sein Horizont ist natürlich das war ja fast enzyklopädäisch, sein Wissensvorrat. Und was er miteinander in Verbindung bringen konnte, war schon sehr, sehr erstaunlich. Also das konnte ich auch nie mithalten, aber das war sehr, sehr profund und sehr auch überraschend. Wir haben jetzt noch im letzten Mai eine Ausstellung zusammen gemacht in Paris. Da hatte ich ihm erzählt von meinem Interesse für die Grabungen der israelischen Armee im Gazastreifen nach den Tunneln. Und dann hat er innerhalb von 3-4 Monaten danach ein Buch zu dem Thema gemacht, das hieß Sand und Zeit. Was natürlich einerseits sein Humor gegenüber Sein und Zeit an den Tag legt, aber auch andererseits diese unglaubliche Arbeitsleistung, in die er in seine Bücher zu investieren in der Lage war. Und zwar bis zuletzt. Er war noch jetzt gerade in Wien. Zu seinem 94. Geburtstag haben sie eine kleine Ausstellung eingerichtet. Und da war er in Topform. Da wurde mir berichtet aus Wien, wie unglaublich energetisch er da aufgetreten ist und was das für eine intensive Erfahrung für die Wiener war.
Er hat ja auch immer weiter kommentiert und sich beschäftigt mit den kontroversen Gegenwartsthemen, etwa in der Corona-Zeit. Da hat er mit Helge Schneider einen Film gedreht. Er hat auch gerade erst noch vor ein paar Wochen in der Wochenzeitung Die Zeit über die dunkle Aufklärung gesprochen, die derzeit vom Silicon Valley ausgehe. Und er hat 2022 auch den von der Zeitschrift Emma veröffentlichten offenen Brief mit unterzeichnet, der Bundeskanzler Scholz dazu aufforderte, im Ukraine-Krieg einen Waffenstillstand mit Russland anzustreben. Dafür gab es auch viel Kritik. Haben Sie mitbekommen, wie er darauf reagiert hat, vielleicht auch insgesamt auf die sich verändernde Welt seiner letzten Lebensjahre?
Ja, habe ich mitbekommen. Er hat auch, also wenn ich jetzt mal von meiner Warte aus sprechen kann, wir haben auch in Moskau zusammengearbeitet in der Ausstellung. Das war die letzte Ausstellung, bevor Putin da einmarschiert ist und das Institut Die Garage hieß, das zugemacht hat. Da hatte er experimentiert mit AI und zwar sehr intensiv. Das war ein Medium für ihn, was ihm ermöglichte, eben doch Bilder zu machen. Und da war er sehr mutig und sehr voranschreitend. Ich fand es am Anfang furchtbar, was dabei rauskommt. Ich fürchte, er auch. Aber er hat sich da nicht entmutigen lassen und hat am Ende waren diese Filme und diese Kurzfilme und diese Bilder, die er da hervorgebracht hat, schon wirklich sehr interessant, weil ich keinen anderen kenne, der so furchtlos in dieses neue Medium eingetaucht ist. Und dieser Aufruf mit dem Krieg, das hat er sehr, er fühlte sich da, glaube ich, sehr missverstanden. Er war ein sehr friedliebender Mensch und er hat mir mal gesagt, es wird, und zwar vor ein paar Monaten, er glaubt nicht, dass die Russen angreifen, jemals. Das ist seine Lebenserfahrung. Die wehren sich mit allem, was sie haben. Und das sollte man nicht unterschätzen. Aber sie würden nicht angreifen. Diese Angst, die in Deutschland sich verbreitet, dass Putin vor den Toren stünde, hey, hielt er für völlig unbegründet. Und er glaubt, dass man immer verhandeln muss. Und er glaubte eben auch, dass man mit reiner Waffengewalt und Abschreckung da nicht weiterkommt, weil die Motive, aus denen diese Angriffe erfolgt sind, ganz viel, aus viel tieferen Schichten kommen als Kalkül von Putin.
Man hat ja jetzt so ein starkes Gefühl von Verlust. Da verschwindet eine Stimme, eine intellektuelle Größe und mit ihm doch auch eine Zeit, in der so ein Universalgelehrter als öffentliche Person, als Mahner, als Kassandra, wie er sich selbst bezeichnet hat, noch größten Respekt bekommen hat. Es ist schwer vorstellbar, dass heutzutage noch jemand an diese Stelle treten könnte, oder?
Ja, aber da sind zweierlei spielt damit. Also einerseits, was Sie vorher erwähnt mit den Fernsehsendungen, ist insofern interessant, weil man hat es ja damals als faktisches Fernsehen wahrgenommen, also als Sprechen von Experten über eine Sache. Und erst mit nach und nach hat man begriffen, dass das, was man da sozusagen ernst genommen hatte, auch zum Teil manchmal eben gar nicht ernst war oder reine Erfindung war. Mhm. Und dieses Hin und Her zwischen dem wirklich Wahren und dem Nicht-So-Wahren, was man selber sozusagen über die Kunst erst dekodieren kann, das hat ihn immer ausgezeichnet. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er allwissend war. Er hat auch einfach viel dazu erfunden, was ihm passte und was eigentlich schon auch wahrhaftig war, aber halt vielleicht nicht die Wahrheit im journalistischen Sinne. Das wird uns fehlen, glaube ich. Und das wird auch, also es gibt ein sehr empfehlenswertes Buch, was in den nächsten Monaten hoffentlich die Runde macht, ist von Ben Lerner. Da beschreibt er einen alten Intellektuellen, der unschwer als Alexander Kluge zu identifizieren ist. Und Ben hat mir heute geschrieben, a world has ended. Und ich glaube, das ist auch das, was Sie gerade ansprachen. So das Gefühl hatte ich auch heute, als ich heute Morgen erfahren habe.
Eine Welt ist zu Ende gegangen. Thomas Demand, ganz herzlichen Dank, dass Sie mit uns über Alexander Kluge gesprochen haben.
Sehr gerne.
Der Autor, Filmemacher, Publizist und Medienmanager Alexander Kluge ist schon am Mittwoch im Alter von 94 Jahren verstorben. Wir gehen ins Theater, das zurzeit ja auch verstärkt versucht, unsere so komplizierte Wirklichkeit besser verständlich zu machen. Europa ist ein Pulverfass, in das jeden Moment der zündende Funke fallen kann. So heißt es in dem Stück Das Automatenbuffet, das heute am Deutschen Theater Berlin Premiere gefeiert hat. Klingt hochaktuell, ist aber eine Wiederentdeckung. Uraufgeführt wurde es nämlich schon im Dezember 1932 in Hamburg, einen Monat vor Hitlers Machtergreifung. Die jüdische Autorin Anna Gmeiner wurde damals kurz gefeiert als großes neues Talent, floh dann aber ins Exil, hörte mit dem Schreiben auf und starb in hohem Alter 1991 in England. Jetzt wird ihr Automatenbuffet wiederentdeckt, gleich an mehreren Bühnen, weil es so viel über unsere Gegenwart zu sagen hat. Das weiß meine Kollegin Barbara Behrendt. Sie kommt direkt aus der Premiere am Deutschen Theater Berlin hier ins Studio. Schönen guten Abend, Barbara.
Guten Abend.
Erstmal vielleicht, was ist denn dieses Automatenbuffet aus dem Titel und was für eine Geschichte erzählt denn das Stück?
Ja, dieses Automatenbuffet war in den 20er Jahren so der neueste Schrei, ein Selbstbedienungsrestaurant, wo man sich dann die belegten Brötchen aus dem Automaten zieht. Das stand damals so für Fortschritt durch Technisierung. Und im Mittelpunkt dieser Geschichte stehen Eva und Herr Adam. Herr Adam fischt am Anfang Eva aus dem Teich, weil sie sterben will, weil ihr Geliebter sie misshandelt hat. Hören wir mal diese Anfangsszene.
Ich habe 2 Abschiedsbriefe geschrieben. Ich kann doch jetzt nicht wiederkommen und sagen, das Ganze war ein Irrtum. Meine, wie sieht das denn aus?
Sie hätten sich vorher ausziehen sollen, dann wären Sie jetzt trocken.
Was?
Sagen Sie mal, warum sind Sie denn eigentlich da reingegangen?
Glauben Sie, weil Sie sich eingemischt haben, können Sie mich jetzt ausfragen. Liebe.
Wie bitte?
Ich meine, es hat sich um einen Mann gehandelt.
Den Sie nicht bekommen haben?
Eben schon.
Verstehe ich nicht. Was war der denn?
Dichter, Boxer.
Dichter und Boxer?
Nein, Boxer, so heißt er.
Aber man bringt sich doch nur aus Liebe um, wenn man jemanden nicht bekommt.
Aber es war so furchtbar. Und ich habe es mir so schön vorgestellt. Wissen Sie, ich habe einfach niemanden.
Ja, und ich finde, da hört man ganz schön, dass es eine große Komik hat in der Sprache, aber gleichzeitig einen dann doch auch anrühren kann. Also, dass es schon zwei Figuren sind, die auch, ja, was miteinander zu tun haben und miteinander umgehen können. Und am Ende ist es so, dass Eva Herrn Adam aus demselben Teich fischt, weil der nämlich sein Lebenswerk gescheitert sieht. Erstmal nimmt er Eva aber mit zu sich und seiner Frau nach Hause. Frau Adam gehört dieses Automatenbuffet. Sie hat das Geld und auch die Hosen an und sie duldet Eva auch nur bei sich, weil die so einen betörenden Einfluss auf die Männer und deren Bierkonsum hat. Und Eva ist eine kluge, eine widerständige Frau, die sich dann mit Herrn Adam solidarisch fühlt und ihm zuarbeitet, indem sie nämlich diejenige ist, die den Stadtrat und den Oberförster und so weiter von Herrn Adams großer Idee überzeugt, aus den Anglergewässern, aus diesem Teich Zuchtteiche zu machen, um die Stadt prosperieren zu lassen. Also große Pläne, viel Kapitalismus, auch viel Idealismus. Aber wie viel erotische Überredungskunst dabei Eva auch dabei ist, das ist gar nicht mal so klar. Das ist schon auch eine ambivalente Figur.
Und ist, das klingt ja nach einer wirklich auch erstmal sehr lebendigen Geschichte, wo wirklich viel los ist. Ist das das Besondere an diesem Stück, weshalb es gerade an mehreren Theatern fast zeitgleich wiederentdeckt wird, weil das wirklich für die Bühne saftiges Material liefert?
Ja, das schon. Also auch, das ist ein sprachlich sehr starkes Stück, eine groteske Tragikomödie mit viel bösem Witz, auch mit Sätzen wie Aphorismen, die da so drin stecken, mit sehr saftigen, skurrilen Figuren. Aber es hat eben auch was mit dem damaligen, mit zugrunde liegenden Faschismus auch ein Stück weit zu tun. Ne? Also in diesem Automatenbuffet treffen Männer aufeinander, die in der Provinz über Politik streiten. Sehr satirisch ist es angelegt, wie die Vereinsmeier da so von einer Haltung zur nächsten wechseln. Alles auf dem Boden des Faschismus. Aber also der Anglerverein, der ist so richtig stramm rechts. Wenn da von Ordnung und Sauberkeit und Disziplin schwadroniert wird, geht auch viel um Konformitätsdruck. Und es stehen eben auch zwei Frauen im Mittelpunkt. Die eine ist eine finanziell starke Frau und die andere ist eben eine mächtige, intellektuelle und auch erotische Figur.
Und wie wird das auf die Bühne gebracht, dieses Automatenbuffet? Hat das denn dann so einen historischen Realismus?
Ja, das Bühnenbild von Stéphane Lemay, das ist schon sehr dominant. Und es ist so ein tolles, gigantisches Karussell. Aus Holz, an dem dann eben keine Pferdchen kreisen, sondern an dem dann die Brötchen und die Würste und das Bier hängen. Das hat so einen Rumpf mit so klobigen Hebeln, mit denen man dann die Brötchen runterfährt und das kreist auch und hat auch so was Märchenhaftes, aber eben auch so was seltsam Retrofuturistisches. Und die Gesellschaft, die sieht aber hier so aus wie aus so einem Cowboy-Film der 70er Jahre. Also Cowboy-Stiefel, Schnauzer, Herr Adam hat so die langen Haare über die Glatze gekämmt und Frau Adam trägt so glitzernde Schlaghose mit blonder Dauerwelle, so eine Mischung aus ABBA und ZDF-Fernsehgarten. Das ist grotesk, das ist schräg, das hat auch so was Sentimentales, dieses Karussell. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es das treffende Bild ist für dieses Automatenbuffet, weil mit Fortschritt und Kapitalismus und mit einer Welt, die eben in den Kapitalismus drängt, hat das jetzt nicht so viel zu tun. Musik spielt eine große Rolle, es ist fast ein Musical, das wir da sehen. Um die Bühne herum steht ganz viel Schlagwerk, das von dem Ensemble bedient wird. Und die singen dann auch ganz schön sentimentale und kitschige kleine Songs, was aber auch zur Unterhaltung beiträgt.
Also Regisseur Jan Bosse ist ja auch ein Spezialist für sehr wild komödiantisches Theater. Das klingt so, als würde der Humor zumindest stark akzentuiert werden. Aber wie ist es denn dann mit dem Gegenwartsbezug? Erzählt uns dieser Abend was über die politische Situation auch von heute? Oder ist es eigentlich eher so eine Gaudi?
Nee, es ist schon mehr als eine Gaudi, finde ich. Also Eva und Herr Adam werden gespielt von Mathilda Switterler und Felix Göser. Und Felix Göser ist so ein etwas tumba-tollpatschiger Adam, der vom Geld seiner Frau lebt, mit dem Herzen am rechten Fleck. Mathilda Switterler ist als Eva doch ziemlich angegriffen von den Avancen der Männern, die hier schon auch deutlich als Übergriffe gezeichnet werden. Am besten hat mir eigentlich Juliska Eichel gefallen, als diese geschäftstüchtige Frau Adam, die bei aller Eifersucht dieser Eva gegenüber, aber eben auch so eine Solidarität ihr gegenüber an den Tag legt und die wirklich ja so eine Ambivalenz zeigt in diesem den eigenen Mann dann auch verlassen müssen für so einen wirklich doofen Volltrottel, aber eben auch zu zeigen, ja, sie wird dann fortgetragen oder tut so, als würde sie dahin fortgetragen werden, weil sie einfach auch noch mal ein anderes Leben haben will und weiß eigentlich, dass es Quatsch ist, aber sie muss es irgendwie trotzdem machen. Und diese kleinen Brüche auch in der Figurenzeichnung, die haben ja total gut gefallen. Und da merkt man eben schon auch, dass da mehr drin steckt jetzt als einfach nur die große Gaudi. Das kann wirklich viel über heute auch erzählen, finde ich, weil es dann dieses Panoptikum von hohlen Würstchen, von den toxischen Männern, die die Welt in den Krieg, in den Abgrund, in die moralische und in die wirtschaftliche Pleite treiben, dann eben auch zeigt. Also da gibt es zwar auch nette Männervarianten, aber die sind dann eben doch eher unreflektiert und feige. Und dass Eva dann am Ende im Stück nicht von den eifersüchtigen Ehefrauen verjagt wird, dass es hier gestrichen ist, sind die Männer, die sie fortjagen. Das teilt die Welt dann leider noch mal mehr in so gute Frauen, böse Männer. Das ist ein bisschen simpel, aber immerhin gibt es mal gute, große Frauenfiguren. Und der Abend will ja eben auch ein bisschen mehr sein als Komödie und Kunstmärchen auch nicht eine realistische Geschichte erzählen. Und bei aller Überzeichnung finde ich schon, dass da einiges über uns erzählt wird. Man muss genau hinschauen. Man ist erstmal von dieser großen Komödie etwas geplättet und von diesem Karussell. Aber es ist mehr als die unterhaltsame Groteske und das mochte ich eben auch an dem Abend.
Barbara Behrendt, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Die nächsten Aufführungen vom Automatenbuffet von Anna Gmeiner können Sie am Deutschen Theater Berlin schon morgen und übermorgen erleben. Und wir bleiben noch im Theater. Sie haben es bei uns in Fazit schon gehört. Es hat gehörig gebrodelt bei den Salzburger Festspielen. Intendant Markus Hinterhäuser und das Kuratorium der Festspiele haben sich medienwirksam gestritten. Heute ist nun verkündet worden, Markus Hinterhäuser verlässt die Festspiele noch bevor die diesjährige Saison beginnt. Diese Entscheidung kommentiert unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs.
Geht man auf die Internetseite der Salzburger Festspiele, taucht dort sofort Andy Warhols Zeichnung Hand Holding Stopwatch auf. Welch besserer Titel fasst die Ereignisse der letzten Monate zusammen. Da bekämpften sich Freunde wie Gegner des langjährigen Intendanten via Medien, Pressestatements oder durch Unterschriftenaktionen und warteten auf den jeweils nächsten Schritt. Nur einer schwieg beharrlich, Markus Hinterhäuser. Als Konzertchef fing der studierte Pianist in Salzburg an und er blieb dem Festival mit kurzen Unterbrechungen eng verbunden. Als er 2016 dann Intendant wurde, war der Jubel groß. Und viele Festspielsommer wurden denn auch zu Höhepunkten durch klug programmierte Premieren und Konzerte, durch das intellektuelle Rahmenprogramm, etwa in Form von Symposien, aber auch durch einen Chef, der sich gern von allen ansprechen ließ, der den Diskurs liebte und spürbar brannte für sein künstlerisches Baby. Die Festspiele und Hinterhäuser, das war und blieb lange eine Symbiose. Mit der Zeit wurde Hinterhäuser allerdings dünnhäutiger. Kritik fasste ihn mehr an. Hinter den Kulissen und manchmal auch in Kneipen oder Konzertpausen hörte man ihn lautstark schimpfen. Die damalige Festspielpräsidentin Helga Rabel-Stadler war da oft ausgleichende Kraft. Mit ihrer seit 2022 amtierenden Nachfolgerin Christina Hammer verstand sich Hinterhäuser überhaupt nicht und brachte das auch gern unverblümt zum Ausdruck. Das Kuratorium der Festspiele fügte daher eine Wohlverhaltensklausel in die geplante Vertragsverlängerung ab 2026 ein. Aufgrund dieser und wegen einer eher vernachlässigbaren Posse um die Neubesetzung der Schauspielleitung positionierte sich das Gremium gegen Hinterhäuser und hat ihn nun tatsächlich zu Fall gebracht. Es geht dabei auf beiden Seiten um rein Menschliches, nicht um die Kunst. Letztere ist nun gefährdet, weil Interimsleitungen immer heikel sind und große Namen in der Regel auch nicht immer so schnell frei sind. Zudem könnte das nicht gerade kulturaffin wirkende Kuratorium jemanden bevorzugen, der vor allem geschmeidig ist. Nimmt man noch gewaltige Projekte wie den Um- und Ausbau des Festspielbezirks hinzu, muss man von einem Scherbenhaufen an der Salzach sprechen. Und auch wenn man Hinterhäusers gelegentlich cholerisches Auftreten durchaus kritisieren kann, solch einen Abgang haben weder er noch die Festspiele verdient.
Jörn-Florian Fuchs über das Ende der Intendanz von Markus Hinterhäuser bei den Salzburger Festspielen. Gestern war der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer der Sklaverei. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat dieses Datum zum Anlass genommen, um eine von Ghana eingebrachte Resolution zu verabschieden, die die Versklavung afrikanischer und afrikanischstämmiger Menschen und den transatlantischen Sklavenhandel als schwerstes Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Geschichte anerkennt und auch das Recht auf Wiedergutmachung in den Raum stellt. Die Reaktionen fallen gemischt aus. Washington zeigt sich empört. Die Staaten der EU möchten neutral bleiben. Aber hat diese Resolution denn nun auch konkrete Folgen? Darüber kann ich jetzt sprechen mit Michael Zeuske. Er ist emeritierter Professor für iberische und lateinamerikanische Geschichte an der Universität Köln und Senior Research Professor am Center for Dependency and Slavery Studies der Universität Bonn. Schönen guten Abend, Herr Zeuske.
Schönen guten Abend, Herr Mumuth.
Herr Zeuske, Sie beschäftigen sich schon lange mit dem Thema Sklaverei, haben zahlreiche Bücher dazu veröffentlicht. Wie schätzen Sie jetzt diese aktuelle Situation ein? Die UNO hat 1948 die Sklaverei weltweit verboten. Jetzt kommt diese Resolution. Ist das erstmal eine überfällige historische Anerkennung von dem Leid, das die Sklaverei verursacht hat?
Naja, also gegen die Sklaverei Resolutionen oder Erklärungen zu machen, ist fast immer richtig. Es kommt darauf an, wer es macht und was sozusagen die Hintergründe sind. Ich weiß nicht ganz genau, warum das jetzt kommt. Eventuell in den Debatten um Israel und in den Debatten um die Kriege, aber das ist nicht mein Brot als Historiker. Ich beschäftige mich eben sehr eingehend mit Sklavereien.
Aber versuchen wir doch noch mal irgendwie zu erfassen, wenn Sie sagen, Sie wissen auch nicht genau, warum das jetzt passiert ist. Es gibt erstmal sowas wie eine symbolische Anerkennung, aber eben auch andere konkrete Folgen, die daraus erwachsen könnten. Es wird nun über Restitutionen gesprochen, über die Rückgabe von Kulturgütern und Kunstobjekten an Herkunftsländer. Auch über Zahlungen wird da geredet. Was ist da zu erwarten oder was sehen Sie da an Möglichkeiten überhaupt?
Also wenn ich mir die Geschichte dieser Großveranstaltung gegen Rassismus, Sklaverei und jetzt eben dieser Resolution anschaue, das geht ja schon relativ zeitig im 20. Jahrhundert los. Sie haben 48 erwähnt. Ich würde 2001 Durban erwähnen. Da ist ja schon mal Ähnliches passiert und das ist auf der Konferenz selbst noch, ich glaube, zurückgedreht worden, dass das also keine direkten Folgen haben sollte im Sinne von Reparationen. Also wie gesagt, das Thema ist eigentlich schon länger am Kochen.
Sie haben jetzt die Konferenz von Durban 2001 in Südafrika erwähnt, nur um das vielleicht noch mal zu erklären. Was wurde damals dort beschlossen und worum genau hat sich da eigentlich gehandelt?
Es ist eine Konferenz gegen Rassismus und Sklaverei und für Reparationen in Bezug auf Afrika gewesen. Und da ist an und für sich an den direkten Forderungen, also Reparationen, direkte Reparationen, ist, wenn ich das richtig sehe, wenig passiert. Aus dem Grund, dass man nicht ganz genau wusste, an wen man das zahlen soll. Wenn man es an die Staaten heute zahlt, dann geht es ja nicht direkt an die Opfer.
Die Haltung der USA ist jetzt ablehnend. Da wird argumentiert, die Sklaverei sei ja damals nicht illegal gewesen. Überrascht Sie diese Reaktion? Ich vermute nicht, oder?
Ja, eigentlich überhaupt nicht, weil ich diese Verurteilung von Geschichte eher von mir fernhalte, also von den direkten Forschungen. Das ist bis zur jeweiligen Abolition, die übrigens zuerst in Dänemark passiert ist und dann in Großbritannien und dann USA und so weiter.
Also die Abschaffung der Sklaverei.
Der Abschaffung der Sklaverei, also erst des Sklavenhandels und dann der Sklaverei. Bis dahin war das ein absolut legales System und es ist weltweit, deshalb spreche ich von Sklavereien. Weltweit hat es große Sklaverei gegeben, arabisch-muslimische Sklaverei, afrikanische Sklaverei, also eigentlich weltweit.
Der Fokus liegt jetzt aber auf dem transatlantischen Sklavenhandel. Warum hat man denn da nicht Sklaverei oder Sklavenhandel generell in die Resolution aufgenommen? Sind da dann nicht, wie Sie auch gerade gesagt haben, wieder blinde Flecke vorhanden in der Diskussion?
Ich denke schon. Ja, also es ist kein versklavter Mensch aus Afrika, keine Frau, kein Mann, kein Kind von den bis zu 14 Millionen und die dann sozusagen über den Atlantik gebracht worden sind und knapp 11 Millionen in den Amerikas angekommen sind. Keiner von denen ist von Europäern oder Südamerikanern oder Nordamerikanern versklavt worden, sondern von Afrikanern. Von Eliten in Afrika.
Aber um das nochmal genau zu benennen, 123 Länder haben gestern zugestimmt, die USA, Israel und Argentinien dagegen. Die Staaten der EU und andere enthielten sich, damit auch Deutschland. Wieso wird das von deutscher Seite so gehandhabt, glauben Sie?
Ich hoffe, Sie haben meine Arbeiten gelesen. Ich meine, die sind in Deutschland gelesen worden von den entsprechenden Menschen oder ist der Hintergrund der entsprechenden Menschen, die da sich enthalten haben. Mhm. Man kann nicht eine Form, also wenn ich mal sage, Afrika, Atlantik, Amerika ist 3a. Und wenn man nur die mittlere Form, das mittlere A, den Atlantik verurteilt, dann vergisst man einfach, dass die alle in Afrika versklavt sind.
Aber diese Kluft zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, das hat jetzt, wie Sie ja sagten, auch zum Beispiel damit zu tun, inwieweit man die Bedeutung des Holocaust damit einberechnet. Ist das ein Beweis dafür, dass diese Konflikte sich da in dem Augenblick auch mit so einer Resolution nicht lösen lassen, sondern dass sie sich vielleicht sogar noch verschärfen?
Ich würde das annehmen. Wie gesagt, mir ist der Zeitpunkt eigenartig. Mhm. Ja, es gibt ja wahnsinnige Diskussionen um Kriege und viele, viele andere Probleme. Und da kommt mir der Zeitpunkt einfach eigenartig vor. Zumal man ja weiß, dass damals von der, es war auch eine sehr, sehr große internationale Sache, von der Durban-Konferenz in Bezug auf Reparationen, was die afrikanischen Staaten gefordert hatten, eigentlich so direkt nichts rausgekommen ist.
Als jemand, der sich wissenschaftlich schon so lange mit dem Thema auseinandersetzt, was würden Sie sich denn wünschen, wie wir hier auch in Deutschland besser mit dem Thema umgehen können und auch vielleicht für die nötige Aufklärung sorgen können?
Also ich würde mir wünschen, mehr und genauere Forschung in Bezug auf Quellen. Das Problem mit den Quellen ist ja, dass der transatlantische Sklavenhandel relativ gut nachgewiesen ist, weil er in den europäisch dominierten Häfen in den Amerikas halt aufgezeichnet worden ist. Alle anderen Sklavereien und Sklavenhandelssysteme oder die wenigsten sind damals aufgezeichnet worden. Das heißt, wir haben für Sklavereien und Sklavenhandel in Afrika haben wir Schätzungen, die zum Teil sehr hoch sind. Für einen Forscher ist Forschung sozusagen das Hauptziel. Weniger Aktivismus und die Darstellung sozusagen der gesamten Breite der Sklavereien. Darum rede ich immer, Leute, sagt nicht Sklaverei, sagt Sklavereien. Der transatlantische Sklavenhandel ist eine dieser Sklavereien, aber es gab zig andere.
Michael Zeuske, emeritierter Professor für Iberische und Lateinamerikanische Geschichte an der Universität Köln und Senior Research Professor am Center for Dependency and Slavery Studies an der Universität Bonn. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einordnung.
Gerne.
Wir schauen nochmal im Museum vorbei und stellen fest, gegensätzlicher könnten die Protagonisten einer Ausstellung kaum sein. In der Hamburger Kunsthalle treffen erstmals Edvard Munch und Maria Lasnik aufeinander. Er ein symbolistischer Künstler des 19. Jahrhunderts, sie Vertreterin der feministischen Avantgarde des 20. und frühen 21. Jahrhunderts, die Munch sehr verehrte. Maria Lasnik und Edvard Munch, Malfluss gleich Lebensfluss, heißt die Ausstellung, die nun 200 Werke der beiden zusammenführt. Annette Schneider hat sie für uns besucht.
An den Wänden Munchs berühmte Madonna, die Frau als Vampir, eine Lithografie des Schreis. Das Bild der Frau diente Munch vor allem als Projektionsfläche für eigene Ängste und Sehnsüchte, die auch Ausdruck der Vorstellungen seiner Zeit waren. Die Frau als Hure und Heilige, als verführerische Bedrohung der bestehenden Verhältnisse. Gegen diese hartnäckigen patriarchalen Verhältnisse kämpfte Maria Lasnik, geboren 1919 und gestorben 2014, mit ihrer Malerei an, wofür sie neue Formen und Motive entwickelte. Sie zeigt ihr Innerstes als amorphen Klumpen, lässt sich lustvoll von einem prächtigen Tiger beschlafen, präsentiert sich als Kartoffelpresse. Nun bringt die Kunstwissenschaftlerin Brigitte Kölle die beiden zusammen. Warum?
Die Idee zu dieser Ausstellung basiert auf diesen ungeheuren Parallelen zwischen Maria Lasnik und Edvard Munch. Eine Parallele besteht darin, wie experimentell sie mit dem Farbauftrag umgegangen sind. Edvard Munch hat teilweise zentimeterdicke Farbschichten aufgetragen, dann wieder abgekratzt. Und Maria Lasnik hat Bilder gemalt, die man in der Form noch vorher überhaupt nie gesehen hat.
1908 etwa zerlegt Munch in mehreren Bildern das Meer in gleißend grüne und blaue Farbstreifen. Daneben hängt ein Bild von Maria Lasnik, die rund 90 Jahre später ihr Körpergefühl in leuchtende Bahnen roter, gelber und blauer Linien übersetzt. Zwei Etagen der Galerie der Gegenwart umfasst die große Ausstellung. In 13 Kapitel gegliedert geht es um Selbstporträts und Doppelporträts, Geschlechterbeziehungen und Frauenbilder, Gefühle und inneres Sehen, Natur und Kosmos. In jedem Kapitel treffen Arbeiten von Munch auf Arbeiten von Lasnik. Munch malt sich geschwächt von der spanischen Grippe, Lasnik nimmt die Wendung vom Tod gezeichnet wörtlich und lässt sich vom Tod zeichnen. Oder Munk malt in kräftigen Farben ein am Meer stehendes Paar, auseinandergerückt, voneinander entfremdet. Lasnik zeigt auf weißem Bildgrund ein Paar, das sich drohend gegenübersteht, wie aufeinander losgehende Stiere.
Es geht bei beiden um eine Form der Wahrnehmung, die aus dem Inneren herauskommt. Subjektivität ist bei beiden Künstlern ganz elementar. Für Edvard Munk war es eine Form der Erinnerungsarbeit, universelle Themen, Angst, Verzweiflung, Eifersucht, Liebe etc. Und die Frage, wie man dafür äußere Bilder schaffen kann. Und bei Maria Lasnik ist diese Intention die gleiche, nur geht es bei ihr eben nicht um die Emotionen in erster Linie, sondern es geht um die körperlichen Wahrnehmungen.
Saal um Saal steht man den Bildern der beiden gegenüber, sieht, wie Munk seine Gefühle in symbolistischen oder farbstarken expressiven Bildern verdichtet, sieht Lasnik, die klarstellt, dass ihre schreienden Münder, ihre verdrehten Körper der Verzweiflung an den Verhältnissen entspringen. Immer weiter geht es mit den Gegenüberstellungen, die vor allem bei Lasnik zunehmend ablenken von den Verhältnissen, in dem ihr Werk entstand, von ihrem jahrzehntelangen Kampf um Sichtbarkeit. Schon 1967 entstand das Selbstporträt als Prophet, so Brigitte Kölle.
Und man sieht Maria Lasnik mit erhobenen Händen wirklich wie ein Prophet, eine weissagende Person. Und sie sitzt da mit eigentlich geöffneten Beinen und man hat praktisch den freien Blick auf ihre Vulva. Das war natürlich unerhört. Aber was für ein Statement ist das, zu sagen, seht her, hier bin ich und ich spreche und male als Frau.
In Europa interessierte das dennoch niemanden. So zog sie 1969 nach New York und konnte endlich frei atmen. Sie wurde Teil der feministischen Frauenbewegung, arbeitete mit gleichgesinnten Künstlerinnen, drehte ironische Trickfilme über Geschlechterrollen, von denen einige in der Ausstellung zu sehen sind. Und sie präsentiert völlig neue Bildmotive auf großen Formaten. In Frauenpower etwa stampft sie als riesiger Godzilla über die winzige Skyline von New York. Weil aber ihre ironischen und selbstironischen feministischen Befreiungsbilder nicht zu Munks Themen passen, sind sie in der Ausstellung kaum vertreten. Völlig fehlen Lasniks ätzende Konsumkritik samt der waffenstarrenden Landschaften, die seit den 1990er Jahren als Reaktion auf den Golfkrieg entstanden. Das hat im Rahmen des Ausstellungskonzepts seine Logik. Doch was für ein Konzept ist das, das ausgerechnet in diesen Zeiten Antikriegsbilder außen vor lässt und sich stattdessen in einer vergleichenden Ausstellung auf Parallelen in ungewöhnlichem Farbauftrag und neuen Formgebungen kapriziert? Wie weit hat sich da eine Kunstinstitution von der Wirklichkeit entfernt?
Das fragt Annette Schneider. Die Ausstellung Malfluss gleich Lebensfluss ist noch bis zum 30. August in der Kunsthalle Hamburg zu erleben. Und wir schauen jetzt nochmal in die Feuilletons von morgen. Charlotte Weinreich hat sie für uns aufgeschlagen, eine erhitzte aktuelle Debatte gefunden und natürlich Alexander Kluge.
Der Fall Fernandes und das Thema digitale sexualisierte Gewalt lässt die Republik nicht los. Und damit auch die Feuilletons nicht. Im Spiegel stellt Tobias Becker die Frage, was stimmt nicht mit den Typen? Sein Vorschlag, vielleicht muss man ein Verhalten, wie es die Schauspielerin Colleen Fernandes ihrem Ex-Partner vorwirft, nicht nur als toxisch-männliches Machtgehabe geißeln. Vielleicht muss man auch fragen, warum jemand das nötig haben könnte. Becker stellt eine kontroverse These auf. Es fällt schwer in diesen Tagen, aber wer sich empathischere Männer wünscht, muss vielleicht mehr Empathie mit ihnen haben. Erst später im Text erläutert er, was er damit eigentlich meint. Wer von toxischer Männlichkeit spricht, spricht heute meist ausschließlich davon, dass sie Frauen schadet. Es ist ein Begriff, der dazu dient, eine bestimmte Spielart von Männlichkeit, aber allzu oft auch Männer selbst abzuwerten. Zu wenig gesprochen wird darüber, dass toxische Männlichkeit auch die Männer vergiftet. Es gibt einige Passagen in Beckers Artikel, über die ich mich als Frau ärgere. Es klingt in Teilen so, als dürften wir Frauen jetzt bloß nicht so wütend auf Männer sein, weil wir damit nur eine Abwehrhaltung provozieren und sie damit erst recht nicht für den Feminismus gewinnen würden. Aber vielleicht hat Becker einen Punkt, wenn er schreibt, all den wertvollen Programmen, die den Mut und die Durchsetzungskraft von Mädchen stärken, müssen dringend genauso viele Programme zur Seite gestellt werden, die Jungen den Mut geben, sich schwach zu zeigen. Ganz ähnliche Gedanken macht sich auch der Psychiater und Autor Josef Aldenhoff in der Süddeutschen Zeitung. Männer haben teilweise eine erstaunliche Distanz zu ihrer eigenen Emotionalität, hält er fest. Und weiter: Ich dachte lange, man würde Jungen heute nicht mehr dazu erziehen, ihre Gefühle zu missachten, aber das stimmt offensichtlich nicht. Im Interview mit der SZ geht Aldenhoff noch einen Schritt weiter. Die Tatsache, dass Männer sich nicht auflehnen, wenn Frauen erniedrigt werden, erklärt er sich folgendermaßen. Dabei spielt eine zentrale Rolle, dass Männer andere Männer nicht konfrontieren. Hallo, was machst du da? Das geht schon bei blöden Sprüchen in der Kantine los. Man zögert, geht es mich überhaupt etwas an? Muss ich etwas sagen? Natürlich sollte man. Aldenhoff fordert deshalb: Es ist Sache der Männer, sich um ihr Selbstwertgefühl zu kümmern, Formen der Selbstverwirklichung zu finden, die sozialverträglich sind und nicht auf der Demütigung der Menschen beruhen, die uns eigentlich am nächsten stehen. Es ist absurd, dass ein solcher Satz im 21. Jahrhundert relevanter wirkt denn je. Und noch eine Nachricht beschäftigt die Feuilletons. Der Tod des Filmemachers und Autors Alexander Kluge. In der Welt erinnert Cosima Lutz an einen ganz besonderen Fernsehmacher. Sein Ziel, schreibt sie, sei es gewesen, das Fernsehen offen zu halten für das, was außerhalb des Fernsehens stattfindet. Für solches Außen, für vermeintliche Schmuddelecken der Aufmerksamkeitsökonomie, war sich Kluges Kunst nie zu schade. Für Cosima Lutz gehört Kluge zu den letzten Universalgelehrten Deutschlands. Mochte das bürgerliche Zeitalter lauter Singularitäten hervorgebracht haben, er, der studierte Kirchenmusiker, promovierte Jurist, Autor und Filmemacher, hielt stets den Plural hoch. Es gibt nicht viele, die sowohl in konservativen als auch linken Blättern als gefragte und fragende Intellektuelle gefeiert wurden. Ähnlich schwärmt auch Gerrit Bartels im Tagesspiegel. Zusammenhänge herstellen, die als solche nicht auf den ersten Blick erkennbar sind, auf 1000 Plateaus spazieren ohne Angst vor Abstürzen. Nicht immer konnte man ihm zwar dabei in seinen Gedanken folgen, aber aufregend und mitunter erkenntnisreich war es allemal. Arno Wittmann bringt es in seinem Nachruf in der Frankfurter Rundschau auf den Punkt. Alexander Kluge war ein Wunder.
Charlotte Weinreich mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Schön, dass Sie mit dabei waren. Kommen Sie gut durch die Nacht.